Herzlich willkommen zum neuen SDK-Kanal Finanzfrauen, Frauen aus Finanzsektor und Wirtschaft im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir für den ersten Talk eine interessantere Gesprächspartnerin gefunden haben und möchte sie auch kurz vorstellen. Martha Oros, sie ist Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider. Sie hat davor beim Recherchezentrum Korrektiv gearbeitet und unter anderem im Bereich Steuern und Wirtschaftskriminalität sehr viel recherchiert, da auch einen Preis gewonnen, den Helmut Schmidt Journalistenpreis im Jahr 2019. Da wurde sie ausgezeichnet für eine Recherche, die sie geleitet hat zum Thema Umsatzsteuerbetrug. Martha, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist.
Ja, hallo Carola, danke für die Einladung. Die Idee mit dem Podcast ist auf jeden Fall super. Ich bin mal gespannt, welche andere Finanzfrauen noch kommen.
Ja, das werden wir dann sehen. Aber nun mal zu dir. Als Wirtschaftsredakteurin, wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen?
Es ist eigentlich eine sehr, sehr dankbare und vielfältige Arbeit, denn im Endeffekt kann alles eine Wirtschaftsgeschichte sein. Also zum Beispiel das Thema Masken oder Corona-Tests wäre normalerweise bei uns im Politik- oder im Wissenschaftsressort, aber ab dem Punkt, wo das quasi zum Geschäftsmodell wird oder wo da Unternehmen auch mit einsteigen oder Subventionen mit dabei sind, wird plötzlich eine Wirtschaftsgeschichte draus. Oder das Thema Terrorismus zum Beispiel gehört normalerweise auch zum Politikressort oder zum Außenpolitik oder Sicherheit. Aber ab dem Moment, wo wir uns die Frage stellen, wie wird denn Terrorismus finanziert, dann wird es plötzlich zu einer Wirtschaftsgeschichte. Also das sind nur einige Beispiele, womit ich nur erzählen wollte, wie vielfältig die Arbeit ist. Bei uns in der Redaktion haben wir natürlich im Wirtschaftsressort eigene Themenbereiche. Das lässt sich dann ganz gut einschränken, entweder auf bestimmte Unternehmen, die wir beobachten oder bestimmte Branchen oder Geschäftsmodelle. Ich beschäftige mich zum Beispiel sehr viel mit dem Thema Steuern, auch mit Fintechs, Finanzinstitute, Banken generell. Und dementsprechend fängt mein Tag immer damit an, dass ich die Nachrichten lese und die Newsletter lese, die ich abonniert habe zu den Themen, die zu meinem Bereich gehören. Es gehört auch dazu, dass ich ganz, ganz, ganz viel über die einzelnen Branchen lese, die mich interessieren, um dann die einzelnen Unternehmen auch einordnen und einschätzen zu können. Und ich telefoniere natürlich auch sehr viel mit Analysten, mit Experten, mit Quellen aus den jeweiligen Unternehmen, zu denen ich recherchiere oder über die ich schreibe. So entstehen dann entweder ganz kurze tagesaktuelle Meldungen, Newsmeldungen oder eben dann auch vielleicht größere Geschichten, aufwendigere Geschichten, wo wir vielleicht bestimmte Strukturen aufdecken oder neue Geschäftsmodelle vorstellen oder halt eben vielleicht auch auf die eine oder andere Betrugsmasche stoßen.
Ja, da haben wir ja auch an der einen oder anderen Stelle schon zusammengearbeitet. Da können wir ja vielleicht den ein oder anderen Artikel unten einblenden zum Nachlesen, falls jemand Interesse hat. Was ist denn das Spannendste an deinem Job?
Das Spannendste ist natürlich, wenn es um Fälle von Finanz- oder Wirtschaftskriminalität geht. Denn das sind meistens auch die Geschichten, wo man als Journalist auch selbst quasi so ein bisschen wie ein Detektiv arbeitet. Man recherchiert, man versucht, neue Quellen zu erschließen und versucht, Antworten auf Fragen zu bekommen, die vielleicht noch keiner so richtig beantwortet hat. Und es sind auch meistens sehr, sehr komplexe Recherchen, die quasi im Kriminalitätsbereich oder im Finanzkriminalitätsbereich sich abspielen. Da reicht es natürlich nicht, wenn man die eine oder andere Person fragt, sondern da muss man schon umfassend sich mit der Branche, mit dem Unternehmen sich beschäftigen. Das sind dann meistens, wie wir in den vergangenen Jahren auch gesehen haben, auch Geschichten, aus denen dann strukturelle Probleme aus der Wirtschaft, aus der Finanzwelt dann auch klar werden. Und da lohnt sich dann natürlich auch sehr viel Zeit, da zu investieren.
Das klingt ja schon sehr aufwendig. Also ich meine, ich habe ja immer nur einen kleinen Teil mitbekommen, aber man merkt ja dann in den Gesprächen, wie viel Arbeit hinter diesen ganzen Recherchen steht. Wie lange dauert das eigentlich so von, es gibt eine erste Idee bis hin zu, der erste Artikel erscheint dann in Business Insider?
Ja, das hängt immer so ein bisschen vom Thema ab, aber es gibt ja immer wieder Geschichten, an denen wir oder ich mehrere Monate arbeite. Und das hat auch damit zu tun natürlich, dass vielleicht die Quellen nicht so einfach zu erschließen sind, vielleicht manche Thesen, die wir ja eingangs hatten, sich nicht mehr bestätigen lassen und wir müssen andere Wege finden, wie wir diese Thesen oder diese Fragen beantworten. Also es kann alles zwischen 1, 2 Wochen bis 6, 7 Monate sein. Meistens liegen dann auch Geschichten oder Hinweise von Unternehmen oder über Unternehmen bei mir, die ich wirklich monatelang versuche aufzuklären. Und deswegen ist es auch mal ganz gut, wenn man auch tagesaktuell quasi in die tagesaktuelle Berichterstattung auch eingebunden ist, weil man hat dann trotzdem das Gefühl, dass man produktiv ist. Ganz viele sehen von außen nicht, dass man trotzdem im Hintergrund an Geschichten arbeitet, wenn man überhaupt nichts veröffentlicht. Von daher, ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich und man muss auch schon wissen, in welche Geschichten lohnt sich denn überhaupt so viel Zeit zu investieren.
Und du hast jetzt davon gesprochen, da liegen Ideen auf deinem Schreibtisch. Wie kommt es denn zu diesen Ideen oder wer macht euch auf irgendwelche spannenden Geschichten aufmerksam?
Ich muss sagen, wir kriegen wirklich sehr viele Hinweise von Lesern. Und unsere Leser sind wirklich die besten Hinweisgeber. Die beobachten Unternehmen vielleicht, weil die Kleinaktionäre sind oder beobachten Unternehmen, weil sie früher dort gearbeitet haben oder immer noch dort arbeiten. Oder Lesern fallen natürlich auch Strukturen oder Geschäftsmodelle auf, die uns eben nicht auffallen, weil wir nicht mit den jeweiligen Banken oder Unternehmen zu tun haben. Also für die Leserhinweise sind wir immer sehr, sehr dankbar. Außerdem, es ist auch ganz interessant, dass wenn man ganz einfach jeden Tag Nachrichten liest über bestimmte Branchen oder Unternehmen, findet man natürlich auch sehr interessante Rechercheansätze, einfach in einer Newsmeldung von 2, 3 Absätzen. Da stellen sich dann sofort Fragen und dann entscheidet man sich, dass man vielleicht da doch irgendwie länger recherchieren möchte. Außerdem ist es noch, glaube ich, ganz gut und eigentlich wichtig, überlebenswichtig für Wirtschaftsjournalisten, dass sie Bilanzen lesen können. Denn aus Bilanzen, aus Daten, aus Zahlen ergeben sich natürlich auch Geschichten, die vielleicht nicht alle sofort entdecken. Und das gehört natürlich auch dazu.
Ja, das ist natürlich eine spannende Spielwiese, bei der ich mich auch sehr häufig bewege. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwie als Leser irgendwas feststellt, da fällt mir etwas auf, kann man sich einfach an euch wenden und euch direkt kontaktieren und sagen, so hier, mir ist Folgendes aufgefallen, könnte vielleicht eine interessante Geschichte werden.
Genau, so ist es. Also wir versuchen auch ständig im Austausch zu sein mit unseren Lesern und jetzt dank all diesen sozialen Netzwerken und auch diversen verschlüsselten Kanälen kann man schon, glaube ich, ganz gut Kontakt zu Journalisten aufnehmen und wir freuen uns natürlich auch sehr drüber, weil, wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr nützlich, wenn wir Leser oder wenn wir Hinweise haben von Menschen, die sehr intensiv schon eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Unternehmen beobachtet haben, die bei uns vielleicht bisher keine Rolle gespielt hat, aber die liefern uns Hinweise, die für uns, wenn wir das tatsächlich einmal überprüfen und sehen, ja, da ist was dran, das könnte eine interessante Geschichte sein, die auch für die Öffentlichkeit oder für die Gesellschaft relevant ist, dann gehen wir diesen Hinweisen nach. Und ja, auch sonst ist, glaube ich, so ganz, ganz interessant der Austausch mit den Lesern, und es bringt uns auch sehr viel.
Jetzt kannst du natürlich sicherlich nicht über aktuelle Fälle berichten, über die du gerade recherchierst, aber die Frage ist ja, du stößt ja sicherlich nicht immer auf Gegenliebe bei Unternehmen, über die du recherchierst. Was sind denn da so die größten Herausforderungen im Investigativjournalismus, mit denen du da täglich konfrontiert bist?
An erster Stelle auf jeden Fall die Zeit, also Zeitfragen. Da muss man irgendwann mal natürlich die Recherchen beenden oder priorisieren oder pragmatisch mit der Zeit umgehen. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, wie man das einteilt und was man priorisiert, welche Themen. Die andere interessante Herausforderung, würde ich mal sagen, die wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer häufiger erlebt haben, ist, dass manche Unternehmen, über die wir berichten, die wollen sich eigentlich nicht so wirklich öffnen oder nicht, dass sie sich öffnen wollen, sondern die versuchen bei kritischen Fragen tatsächlich auch direkt einfach nur die Rechtsabteilung dazu zu schalten, anstatt ihre Pressestellen oder Pressepersonen einzuschalten und denen zu sagen, dass sie Kontakt zu uns aufnehmen sollten. Wir hatten mal über ein Unternehmen berichtet, wo wir regelmäßig Presseanfragen rausgeschickt haben. Das war ein Unternehmen, was zu der Zeit sehr viele Anleger interessiert hat und es waren sehr relevante Fragen, die wir gestellt haben und über die wir berichtet haben, die auch teilweise auch von Behörden bestätigt wurden. Und das Unternehmen reagierte einfach immer nur direkt mit einem Anwaltsschreiben. Und in diesen Anwaltsschreiben, vor allem wenn es um ein börsennotiertes Unternehmen geht, dann findet man sehr oft das gängige Argument, ja, die Berichterstattung ist rufschädigend, beeinflusst den Aktienkurs und den Schaden, wenn der Aktienkurs runtergeht, infolge eurer Berichterstattung, müsst ihr den Schaden zahlen. Und für uns als eine Redaktion könnte das natürlich auch eine vernichtende Schadensersatzzahlung sein, wenn die Geschichte nicht stimmt. Es ist aber sehr frustrierend und ärgerlich, dass wenn alle Fakten stimmen und wenn alle Fakten auf den Tisch liegen, trotzdem versuchen Unternehmen direkt mit ihren Juristen, mit ihren Anwaltskanzleien, mit Medienanwälten zu verhindern, dass die Geschichten ans Licht kommen. Und ja, das ist, glaube ich, eine interessante Tendenz. Wir hatten das auch beim anderen Unternehmen mal beobachtet. Da ging es zum Beispiel darum, dass wir die Geschichte ganz einfach auf Zahlen basiert haben, die in den Jahresabschlüssen von dem Unternehmen veröffentlicht wurden. Das sind öffentlich zugängliche Daten im Bundesanzeiger. Da kann auch jeder Leser und jeder Aktionär quasi draufschauen. Und wir hatten mal Experten gefragt, dass sie diese Zahlen vielleicht auswerten oder die Methodik bei der Bilanzierung auswerten. Und das haben natürlich auch versucht, oder das hat das Unternehmen versucht auch zu verhindern, juristisch zu verhindern und war auch teilweise erfolgreich. Das heißt, wir sehen, dass klar, wir müssen als Journalisten das Presserecht halten und wir müssen absolut sauber sein und hundertprozentig quasi gerichtsfest und faktentreu. Aber ganz oft reicht das überhaupt nicht aus für eine Geschichte und es reicht dafür nicht aus, dass wir eine Geschichte veröffentlichen können, weil natürlich Unternehmen die entsprechenden Ressourcen haben, die können in Anwälte investieren, die können das bezahlen, anders als Privatpersonen. Und ganz oft glauben sie, dass der beste Weg ist, mit uns zu kommunizieren, ist direkt die Medienanwälte einzuschalten.
Ja, das klingt ja nach einem herausfordernden Job. Hast du vielleicht zum Abschluss für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen noch irgendeinen Artikel, der von dir stammt, von dem du erzählen magst, warum er sich lohnt zu lesen?
Oh ja, sehr gerne. Ich habe vor ein paar Tagen eine Serie von Artikeln veröffentlicht zum Thema Umsatzsteuerbetrug. Wie du siehst, das ist einer meiner Lieblingsthemen. Es ist nicht unbedingt etwas, worüber anfangs die Leser wirklich sehr viel sich informieren wollen. Steuern ist immer so ein lästiges Thema und da gibt es eigentlich nicht so ein großes Interesse. Aber wenn man sieht, dass bestimmte Betrugsmaschen, die seit 20 oder über 25 Jahren gibt und die wirklich uns als Steuerzahler auch direkt schädigen, dass es diese Betrugsmaschen gibt, dann lohnt sich, glaube ich, schon hinzuschauen. Genau, da gibt es ganz spannende Artikel auch zu den Verbindungen zwischen Umsatzsteuerbetrug und Terrorismusfinanzierung, wie Steuergelder aus Europa möglicherweise Terrororganisationen finanzieren. Und ja, das wäre jetzt so meine aktuelle Empfehlung. Aber auch sonst lohnt sich natürlich immer wieder auf die Seite von Business Insider zu schauen.
Ja, dann werden wir unten natürlich den Artikel verlinken, damit bei Interesse das nachgelesen werden kann. Vielen Dank, Martha, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über deine Arbeit zu berichten. Dann freuen wir uns auf weitere spannende Artikel von dir.
Ja, danke dir für die Einladung.